Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben Donnerstag, den 7. Mai 2026. Sie hören 18:20, unser abendliches Live-Journal im Kontrafunk. Ich bin Gernot Danowski. Die politische Stimmung in Deutschland wird rauer. Vor Gericht, in Parlamenten und inzwischen sogar an den Türen des Bundestages. Genau darüber sprechen wir heute über diese Themen. Wir starten den Überblick mit einem Fall, der bundesweit für Schlagzeilen sorgt. Ein Schulprojekt in Ostsachsen, ein queeres Magazin mit expliziten Inhalten und eine einstweilige Verfügung gegen Journalisten. Die Amadeo-Antonio-Stiftung will Apollo News juristisch untersagen lassen, zu behaupten, sie stecke hinter dem Projekt, obwohl sie es finanziell gefördert hat. Über die Hintergründe spreche ich mit Daniel Gräber, Ressortleiter investigativ bei Apollo News. Außerdem schauen wir nach München. Dort lief heute die Berufungsverhandlung gegen den AfD-Europaabgeordneten Peter Bistron. Es geht um eine Collage auf X und den Vorwurf der Verwendung von NS-Symbolik. Bistron spricht von einem politischen Verfahren und wir sprechen im Laufe der Sendung direkt mit ihm selber. Und dann geht's in den Bundestag. Der Berliner AfD-Politiker Julian Adrat und auch Kontrafunk-Kollege Julian Adrat sollte zu einer Veranstaltung ins Parlament kommen und wurde von Sicherheitskräften abgewiesen. Begründung: Gefahr für das Haus. Was dahinter steckt, darüber sprechen wir mit ihm selbst. Und schließlich schauen wir auf die sicherheitspolitische Lage. Die USA wollen offenbar weitere Soldaten aus Deutschland abziehen. Gleichzeitig steht die geplante Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern vor dem Aus. Welche Folgen hätte das für Deutschland und die NATO? Darüber spreche ich mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Dr. Daniel Zerbin. Und mit diesem Fall wollen wir gleich ohne lange Umschweife jetzt beginnen. Deutschland ist einer der wichtigsten Militärstandorte der USA in Europa. Noch, denn Präsident Trump will diese 5000 Soldaten aus Deutschland abziehen, vor allem aus Bayern. Und gleichzeitig steht die geplante Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern in Wiesbaden offenbar vor dem Aus. Zwei Entscheidungen, die zeigen, die amerikanische Sicherheitsstrategie in Europa könnte sich grundlegend verändern. Also was bedeutet das für Deutschland, die NATO und die politische Debatte auch hierzulande? Ich spreche jetzt darüber mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Dr. Daniel Zerbin. Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Zerbin, wenn Sie auf diese beiden Entscheidungen blicken, Truppenabzug und gestoppte Raketenstationierung, wie ordnen Sie das im Gesamtbild ein?
Ja, es ist natürlich ein Paradigmenwechsel, der schon lange absehbar war. Schon vor einigen Jahren in der ersten Amtszeit von Donald Trump hat er es schon angekündigt, dementsprechend Truppen reduzieren zu wollen. Und das setzt er jetzt um. Das hat sicherlich auch zur Folge oder als Begründung das Verhalten der Bundesregierung, insbesondere des Bundeskanzlers Friedrich Merz.
Die 5000 Soldaten, die betreffen vor allem mobile Einheiten in Bayern. Welche Aufgaben haben diese Truppen eigentlich bislang so erfüllt?
Ja, meinen Informationen nach ist es die Striker-Brigade, also ungefähr 5000 Mann. Das ist Kampftruppe, mechanisiert, gemischt. Und sie sind eigentlich dafür da, dementsprechend dem Gegner aufzuhalten, bis weitere Truppen nachgeführt werden.
Die sind also auch tatsächlich dazu da, um Deutschland zu verteidigen? Oder sind die dazu da, schnell verlegt zu werden, um woanders eingreifen zu können?
Ja, das hängt natürlich vom Gegner ab. Die Frage ist, wo Russland angreifen würde. Natürlich das Baltikum ist sicherlich auch ein Ort, wo es sein könnte. Und Deutschland ist ja in erster Linie Drehscheibe. Sie könnten natürlich dann auch ins Baltikum verlegt werden.
Welche Fähigkeiten gehen denn verloren, wenn genau solche schnell verlegbaren und offensichtlich auch schlagkräftigen Einheiten abgezogen werden? Also Fähigkeiten, die verloren gehen, die bisher direkt in unser Verteidigungskonzept eigentlich massiv mit eingebunden waren.
Ja, die Abschreckung leidet natürlich darunter. Ne? Es gibt ja dieses Bild, dass wenn die russischen Panzer zu stark aufs Gaspedal drücken, irgendwann bis zum Rhein gelangen würden, ist natürlich ein überzogenes Bild. Aber prinzipiell handelt es sich bei dieser Brigade um eine gut trainierte Einheit, ein gut trainierter Kampfverband. Und das schreckt natürlich die Russen ab, insbesondere weil es die Amerikaner sind. Wenn amerikanische Soldaten sterben, hat es natürlich auch eine Signalwirkung bis nach Amerika.
Und wie wirkt sich das auf die Reaktionszeiten und auf die Einsatzplanung innerhalb der NATO aus, wenn so eine große Menge an Truppen einfach mal aus Deutschland abgezogen werden? war eine Drehscheibe, also einen wichtigen Punkt sozusagen mitten in Europa fürs gesamte NATO-Verteidigungskonzept.
Also das gesamte NATO-Verteidigungskonzept wird nicht zusammenbrechen, wenn eine Brigade jetzt entfällt. Das muss man auch sagen. Ich glaube, in erster Linie ist es ein symbolischer Akt.
Welche strategischen Überlegungen, also symbolisch, das ist das eine, ja, aber die Amerikaner sind eigentlich nicht dafür verschrien, große Symbolpolitik zu machen. Das ist eigentlich in den letzten Jahren eher eine deutsche Nummer gewesen. Deswegen, welche strategischen Überlegungen stecken USA-seits hinter diesem Abzug? Also ganz handfest, geo- und machtpolitisch.
Ja, es ist natürlich eine Schwerpunktverlegung in den Pazifikraum. Und sie wollen sich aus Europa raushalten, sagen, das ist die Verantwortung von Europa. Das kann man auch nachvollziehen, weil natürlich Truppen sehr viel Geld kosten. Und die Amerikaner betrachten auf einer strategischen Ebene natürlich China als größten Konkurrenten. Deswegen möchten sie auch diesen Konflikt mit Russland klein halten. Und wie es bei Schwerpunkten ist, das bildet man mit Mensch und Material, und deswegen ziehen sie die Truppen ab und verlegen oder wollen sie in Bereiche verlegen, wo sie der großen Konkurrenz China entgegenwirken können.
Na, wahrscheinlich haben sie doch recht, ein gewisses Symbol und ein gewisser Wink und ein Zeichen Richtung die Europäer ist es wahrscheinlich schon. Deswegen, welche Erwartungen richten denn die USA damit auch möglicherweise an die europäischen Partner? Der Wink mit dem Zaunpfahl oder vielleicht sogar mit der ganzen Eiche?
Ja, ich glaube, es ist schon die Eiche. Also man muss ja auch sagen, dass die Amerikaner recht hatten, wenn man sich ansieht, wie wenig Deutschland in den letzten Jahren in die Verteidigung investiert hat. Und nicht nur Deutschland, sondern auch die anderen europäischen Ländern. Dann ging es ja nicht so weiter. Von daher hat es natürlich auch einen Sinn und es ist natürlich richtig, dass die Europäer in erster Linie für ihre eigene Verteidigung verantwortlich sind.
Welche Lücken entstehen denn durch den Abzug? Und auch, und da sind wir ja nicht nur bei den 5000 Mann, sondern eben auch bei den Raketen, durch den Abzug der Truppen, aber auch das Ausbleiben der Raketenstationierung.
Ja, das mit den Raketen ist wahrscheinlich das größere Problem, weil wir da kein Äquivalent zu haben. Das sind ja Mittelstreckenraketen. Und wenn man so ein bisschen in die deutsche Geschichte reinguckt, dann hatten wir ja schon mal ein ähnliches Problem in den 80er Jahren, was gelöst worden ist mit einem NATO-Doppelbeschluss. Auf der russischen oder sowjetischen Seite hatten wir damals die SS-20 und in Deutschland wurden dann die Pershing nachgerüstet. Und so hatte man dann wieder einen Ausgleich und auch eine ausreichende Abschreckung. Und dem kann man im Moment nichts entgegensetzen. Und das ist natürlich dann eine Lücke, die gerissen wird.
Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Und die Lösung muss schnell her, aus Sicht der Politik, aber auch aus Sicht der Verteidigungsfähigkeit. Welche Schritte wären denn notwendig, um diese Veränderungen sofort anzugleichen?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Da Deutschland und andere europäischen Länder nicht über dieses Know-how verfügen und über die Technik, ist es im Moment eher alternativlos. Da muss da sicherlich nochmal in Verhandlung gehen, auch mit den Amerikanern, und da versuchen, eine Übergangslösung zu bekommen.
Okay, aber lassen Sie uns nochmal ganz konkret, was wären denn so die ersten Maßnahmen? Also, dass überall die Rüstung hochgejubelt und hochgefahren wird, das ist ja allerseits bekannt. Das hat die unterschiedlichsten Gründe, aber das passt natürlich jetzt damit rein und unterstreicht auch nochmal, auch für diejenigen, denen mal grundsätzlich die Landesverteidigung ein Anliegen ist, die Wichtigkeit dieser ganzen Geschichte. Ja? Aber was kann man denn, also Heimatschutzbrigaden wieder ausheben oder so. Also das kann ich ja nicht mit alten Methoden wahrscheinlich lösen. Oder etwa doch?
Naja, ich glaube, wir müssen die Sache auch wirklich mit Vernunft angehen. Die Bundesregierung geht ja davon aus, dass 2029 einen Angriff der Russen geben könnte. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit eher geringer ist. Und wir müssen natürlich jetzt nicht sinnlos hochrüsten und unser gesamtes Potenzial in die Rüstung reinstecken. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese auf der strategischen Ebene natürlich diese Konflikte lösen mit Russland. Und dann würden wir auch nicht diese massive Hochrüstung brauchen.
Jetzt lassen Sie mich noch auf ein Partei- und Politikinternes Thema zu sprechen kommen, denn dieses Thema ist natürlich Truppenabzug auch in Ihrer Partei unterschiedlich bewertet. Also wie wird diese Frage denn aktuell in Ihrer Partei diskutiert? Und was glauben Sie so vom Gefühl her, welche Seite sich da durchsetzt?
Das ist schwierig zu sagen. Es gibt natürlich Partikularinteressen, gerade in der Oberpfalz, wo die Truppen abgezogen werden soll. Da steckt natürlich eine Menge Kaufkraft hinterher. In der Literatur kann man lesen, bis zu 1 Milliarde pro Jahr, die quasi der Wirtschaft dadurch verloren geht. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die Amerikaner immer noch trotz Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch eine sehr, sehr starke Truppenpräsenz in Deutschland haben. Und wer die Amerikaner kennt, wer mit ihnen mal zu tun hatte, ich hatte das in meiner aktiven Zeit häufiger, unter anderem auch in Afghanistan, weiß, dass sie, jetzt drücke ich mich mal vorsichtig aus, doch ein sehr selbstbewusstes Auftreten haben. Und dass man Deutschland eher als Vasallen sieht, lässt sich wohl nicht leugnen. Von daher passt es eigentlich nicht zum souveränen Staat, dass man so eine starke Truppenpräsenz eines anderen Landes hier hat. Also das kann man schon nachvollziehen. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Argument, dass uns die Kaufkraft verloren geht, gerade in einer schwierigen Phase. Wir befinden uns in einer Rezession und einer Stagnation. Da kommt es natürlich auch nicht gut, dass dementsprechend die Wirtschaft darunter leidet. Welches Lager sich da jetzt durchsetzt, ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, langfristig ist es der richtige Weg, dass die amerikanischen Truppen hier reduziert werden.
Sagt der AfD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniel Zerbin. Ich danke für Ihre Einschätzung. Ihnen einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Sie hören 18:20, unser Live-Abendjournal im Kontrafunk an diesem Donnerstag. Ein Schulprojekt in Ostsachsen, ein queeres Magazin mit pornografischen Inhalten, Ermittlungen der Kripo und plötzlich landet eine der bekanntesten NGOs Deutschland vor Gericht. Die Amadeu-Antonio-Stiftung will Apollo News per einstweiliger Verfügung verbieten lassen, zu sagen, sie stecke hinter dem umstrittenen Projekt. Dabei hat die Stiftung das Projekt selbst finanziell gefördert. Doch wie eng war diese Verbindung? Warum zieht die Stiftung jetzt vor Gericht und was sagt dieser Fall über Fördergelder und politische Bildungsarbeit in Deutschland aus? Darüber spreche ich jetzt mit Daniel Gräber, Ressortleiter Investigativ bei Apollo News. Schönen guten Abend.
Guten Abend, vielen Dank.
Herr Gräber, nehmen Sie uns mal mit zu Beginn. Was genau ist an dieser Schule in Sachsen passiert?
Ja, an dieser Schule in Sachsen kam es im März zu einem Schulprojekt, was für mehrere Tage geplant war, bei dem die Schüler, das war eine 9. Klasse, zwei jungen Frauen aus Berlin überlassen wurden. Lehrer waren da wohl keine dabei. Und die sollten mit denen ein Projekt der künstlerisch-politischen Bildung mit Theaterpädagogik-Elementen wohl irgendwie zum Thema Mut machen. Das Ganze ist unter diesem auch vielfach staatlich ja auch geförderten Kampf gegen Rechts sollte das laufen. In dem Fall angeblich keine direkten Staatsgelder, aber es wurde von der Amadeu-Antonio-Stiftung, die ja auch vielen ein Begriff ist in diesem Feld, eben finanziell gefördert. Und dann war es so, das haben nicht wir aufgedeckt, sondern die Kollegen der Jungen Freiheit haben das recherchiert und auch Bilder mit Bildern belegt, dass dort im Rahmen dieses Schulprojekts pornografisches Material, und zwar sehr explizite Nacktfotos von vor allem Männern, die miteinander Sex haben oder ihre Geschlechtsteile dort demonstrativ in die Kamera halten, aus einem Magazin, was so diese politisch-homosexuellen Queer-Szene irgendwie aus dieser Szene stammt, dort präsentiert wurden oder wurden den Schülern zur Verfügung gestellt und die sollten das auch als Material nutzen für Collagen. Hinterher behaupteten dann die Verantwortlichen, das sei ein Versehen gewesen, dass dieses Material darunter war. Das ist jetzt sicherlich noch strittig und wird die Polizei aufklären, weil es gab Strafanzeigen von Eltern. Aber ich glaube, dass dieses Material dort einfach nicht hätte landen sollen. Darüber kann man sich, glaube ich, einig sein.
Also deswegen hat auch der Fall dann bundesweit hohe Wellen geschlagen und das war der Auslöser. Wann ist dann zum ersten Mal der Name der Amadeu-Antonio-Stiftung in diesem Zusammenhang aufgetaucht?
Der ist dann aufgetaucht, als das Kultusministerium von Sachsen seine erste offizielle schriftliche Stellungnahme zu diesem Skandal uns geschickt hat. Aber ich nehme an, dass die wortgleich auch an etliche andere Medien geschickt wurden. Da hatten sich dann ja auch schon viele größere Medien damit beschäftigt, lokal vor Ort auch die Lokalpresse. Und in dieser Stellungnahme, die sehr ausführlich war, da hat das Kultusministerium selbst darauf verwiesen, dass dieses Projekt, was die Schule mit diesen zwei Damen aus Berlin dort irgendwie vereinbart hat, die das dann durchgeführt haben, dass da eben die Amadeu-Antonio-Stiftung dieses Projekt gefördert habe und dass diese beiden Damen auch auf diese Förderung explizit verwiesen haben, als sie es der Schule angeboten haben. Und ich habe auch noch mal mit dem Kultusministerium, mit dem Pressesprecher da telefoniert in dem Zusammenhang und er meinte eigentlich, dass wenn die nicht die Amadeu-Antonio-Stiftung da vorgewiesen hätten, hätten sie wahrscheinlich deutlich schlechtere Chancen gehabt, da überhaupt in die Schule kommen zu dürfen, weil die Stiftung wohl einen guten Ruf an sächsischen Schulen genießt und man dann der Sache vertraut hat. Also so kam dieses Projekt zustande. Was noch nicht bekannt war, damals zu diesem Zeitpunkt, als wir auch berichtet haben und dieser Satz, wegen dem wir uns jetzt vor Gericht mit der Stiftung streiten, wir formuliert haben, damals war noch nicht bekannt, das wurde dann kurz darauf bekannt, dass eigentlicher Projektträger die Falken des Landesverbands Berlin der Falken, das ist ein der SPD nahestehender, aber dezidiert sozialistischer Jugendverband, also mit einer linksradikalen Ausrichtung kann man sagen, dass der eigentlich der Projektträger war und die beiden Damen aus Berlin auch von diesem Träger irgendwie kamen und der auch diese Förderung der Stiftung beantragt hatte. Das kam jetzt erst später nach und nach raus. Das wurde gegenüber der Schule offenbar verheimlicht, laut Kultusministerium.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen ganzen Fall deswegen so interessant, weil er mir persönlich ziemlich kompliziert erscheint. Und genau das ist aber, glaube ich, auch der Knackpunkt dieser ganzen NGO-Beteiligung. Es geht hintenrum über irgendwelche Parteien, Stiftungen, Förderungen und Projekte und so weiter. Und da ist es unglaublich schwer, dann da durchzudringen. Wie haben Sie das, jetzt loben Sie sich mal selber, auch geschafft, da so durchzublicken? Zumal ja die Stiftung auch selber sagt, dass sie an der Konzeption und der Durchführung überhaupt nicht beteiligt war dann.
Ja, das ist eine Schutzbehauptung, die jetzt machen, weil für die Stiftung ist der ganze Fall natürlich ein Imageschaden. Und da die Stiftung davon lebt, dass sie Geld von anderen bekommt, und zwar zum Großteil von staatlichen Institutionen, also von Regierungen, aber zum wichtigen Teil eben auch von privaten Stiftungen, von anderen Stiftungen, von privaten Spendern auch. Und dieses Geld fließt eben auch in solche Projekte wie dieses jetzt hier als Pornoskandalprojekt sich entpuppende angebliche Bildungsprojekt da in Sachsen. Und da ist es natürlich sehr, sehr schädlich, wenn diese Spender oder potenziellen Spender sowas lesen. Deswegen versucht die Stiftung jetzt da die Verantwortung von sich zu weisen, aber auf eine sehr, sehr durchsichtige Weise, die, denke ich, auch nicht vor Gericht auch nicht Bestand haben wird und vor der Öffentlichkeit schon mal gar nicht, weil de facto ist es so, dass sie dieses Projekt gefördert hat. Es gab einen ausführlichen Antrag für das Projekt, wo zwar nicht drin stand, dass sie dort Sexfotos zeigen wollen, aber wurde eben beschrieben, was die machen, sehr schwammig. Man könnte dann sagen, warum hat die Stiftung nicht genauer nachgefragt, was die da machen. Wir werden den Antrag übrigens auch morgen früh veröffentlichen bei Apollo News. Da kann sich jeder auch nochmal selbst ein Bild davon machen. Und den hat die Stiftung ja bewilligt und dann floss dieses Geld dahin. Deswegen hat sie auf jeden Fall eine Verantwortung dafür, dass es dort stattfand. Auch wenn sie nicht wusste, was dort, also vorher sicherlich nicht wusste, was da passierte, das wahrscheinlich auch nicht gut geheißen hätte. Aber die Verantwortung hat sie dafür trotzdem. Und deswegen ist diese Argumentation jetzt, wir haben damit gar nichts zu tun und wer unseren Namen da nennt in dem Zusammenhang mit einer bestimmten Formulierung, die sie angreifen, der wird dann von uns vor Gericht gezerrt. Das finde ich schon sehr fragwürdig, zumal es gegen die Presse geht, die ja genau die Aufgabe hat, solche Missstände auch beim Namen zu nennen, anzuprangern und aufzudecken. Das ist ja unser Job. Und dass jetzt hier eine hauptsächlich staatsfinanzierte NGO uns dabei behindert und bekämpft, finde ich schon auch einfach grundsätzlich ein Skandal und einfach nicht in Ordnung.
Sie haben das vorhin schon so zart angedeutet, da soll Ihnen was untersagt werden. Warum geht die Amadeu-Antonio-Stiftung jetzt juristisch gegen Sie vor? Beziehungsweise, was genau will sie Ihnen denn verbieten lassen?
Den lese ich kurz vor, damit wir es ganz korrekt haben. Wir haben unser zweiter Artikel zu diesem Skandal, als es noch relativ frisch war und wir die vorhin erwähnte Stellungnahme des Kultusministeriums hatten und da zum ersten Mal, zumindest für uns zum ersten Mal, ich glaube, das war auch in der Öffentlichkeit noch nicht bekannt, soweit ich weiß, dass da eben eine Förderung der Amadeu-Antonio-Stiftung dieses Projekt ermöglicht hat. So. Und daraus haben wir in einer etwas zuspitzenden Weise, aber ich finde absolut für Journalisten in Ordnung, den Satz gemacht, laut Kultusministerium steckt hinter dem Projekt die Amadeu-Antonio-Stiftung. So, und den Satz haben wir in der Überschrift gehabt und haben ihn später auch auf X, dann um den Artikel zu verbreiten, drüber geschrieben, haben zu dem Artikel verlinkt. In dem Artikel wurde alles korrekt aufgeschrieben und erklärt. Den Artikel selbst, das ist das Interessante, greift die Stiftung nicht an. Das wäre eigentlich der normale Weg, wenn sie da irgendwas falsch dargestellt sieht, dass sie dann gegen den Artikel selbst vorgeht, presserechtlich, ist auch ihr gutes Recht, sondern sie greift nur diesen X-Post an und da nur diesen Satz, laut Kultusministerium steckt hinter dem Projekt die Amadeu-Antonio-Stiftung und sie konstruiert sich da jetzt etwas zusammen, dass sie es ja nur finanziert habe, aber inhaltlich nichts damit zu tun habe und deswegen steckt sie nicht dahinter, aber also mich überzeugt es nicht.
Letzte Frage und ich bitte Sie um eine knackige Antwort. Ist anzunehmen, dass nach dieser Affäre, wo auch die Stiftung selber jetzt ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage so ein bisschen in Gefahr sieht, weil ihr Ruf natürlich leiden könnte, ne? Ist nach dieser Affäre zu erwarten, dass künftig genauer hingeschaut wird, welche Projekte mit öffentlichen oder stiftungsnahen Geldern gefördert werden, völlig egal, wie der Prozess mit Ihnen jetzt da ausgeht?
Ja, ich hoffe natürlich, dass genauer hingeschaut wird, aber auch von den Schulen, die solche Leute dann einladen, bei sich Projekte zu machen. Also nicht nur die Frage, dass dort Geld hinfließt, sondern es ist ja auch die Frage, dass die Schulen dafür, ich glaube, es war für 2 Tage oder sogar länger geplant, ohne Lehreraufsicht, da irgendwelchen linksradikalen Aktivistinnen aus Berlin, die einem sozialistischen Jugendverband angehören, die sich hinter der Förderung durch die Amadeu-Antonio-Stiftung dann irgendwie ein Stück weit auch versteckt haben, dass die dann, denen man sächsische Kinder zur Indoktrination überlässt. Und letztendlich steckt das ja alles dahinter. Also es geht ja nicht nur darum, dass die Kinder jetzt verschreckt werden, wenn sie einmal nackte Männer gesehen haben. Das sieht man im Internet. Wahrscheinlich sieht man da weitaus schlimmere Sachen oder was heißt schlimmere, aber explizitere Sachen. Aber es geht ja darum, dass das Ganze auch in einem politischen Kontext steckt, der letztendlich auch so ein Angriff auf bestimmte als konservativ geltende Strukturen und dazu gehört die heterosexuelle Kleinfamilie sozusagen, die aber letztendlich den Bestand der Menschheit sichert. Das wird ja letztendlich, geht es ja auch darum, durch diese ganzen Queer-Theorien und aktivistischen Dinge das auch irgendwie so anzugreifen und das finde ich, ist keine politische Bildungsarbeit, die in irgendeiner Weise staatlich unterstützt werden sollte und dazu gehört auch die Verantwortung der Schule, dass die genauer hinschaut, wen sie dort eigentlich ins Klassenzimmer lässt und was diese Leute dann dort machen. Das ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig. Was die Amadeu-Antonio-Stiftung angeht, ist, glaube ich, grundsätzlich das Problem, dass hier wirklich eine massiv mit staatlichem Geld aufgeblasene Organisation geschaffen wird, die letztendlich Dinge tut, die dem Staat selbst qua Grundgesetz eigentlich verboten sind. Das ist nochmal ein ganz grundsätzliches Problem. Aus meiner Sicht gehört diese Stiftung in der jetzigen Form auch einfach komplett von Staatsgeldern gestrichen. Das wäre nicht nur eine Konsequenz aus diesem Skandal, sondern generell aus dieser ganzen Konstruktion, die höchst bedenklich ist.
Sagt Daniel Gräber, Ressortleiter investigativ bei Apollo News. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Schönen Abend.
Vielen Dank Ihnen.
Liebe Hörer, heute ist vor dem Landgericht München die Berufungsverhandlung im Fall des AfD-Europaabgeordneten Peter Bistron gelaufen. Es ging um den Vorwurf, er habe mit einer Collage auf X einen Hitlergruß verbreitet. In erster Instanz im Oktober 2025 hat er verloren. Die Entscheidung 11.250 Euro Strafe. Bistron weist das zurück und spricht von einem politisch motivierten Verfahren. Deswegen auch die Berufungsverhandlung heute. Der Fall berührt damit nicht nur die Strafjustiz, sondern auch die Debatte über Meinungsfreiheit, politische Zuspitzung und den Umgang mit NS-Symbolik. Darüber spreche ich jetzt selber mit ihm. Schönen guten Abend, Herr Bistron.
Guten Abend und schöne Grüße an alle Zuhörer von Kontrafunk.
Zunächst mal, welches Ergebnis hat dieser Prozesstag bzw. dieser Prozess für Sie gebracht?
Nun ja, ich bin mit einem Freispruch erster Klasse rausgekommen. Das Gericht hat die erste Instanz vom Tisch gefegt und hat festgestellt, das, was jedes Kleinkind eigentlich von Anfang an auch sehen konnte, dass wenn ich eine Collage mit Fotos von Angela Merkel und Bettina Wulff veröffentliche, dass es natürlich kein Hitlergruß ist.
Bevor wir dann gleich zum Prozess noch ein bisschen kommen, wollen wir die Vorgeschichte ganz knapp erzählen. Im Juli 2022 haben Sie in München eine Rede gehalten. Dabei haben Sie dann mit dem Arm gewunken. Von der Winkszene wurde ein Screenshot erstellt, der beweisen sollte, dass Sie den Hitlergruß gemacht haben. Die Staatsanwaltschaft München hat sich berufen gefühlt, Strafbefehl zu erlassen. Der zuständige Richter hat den allerdings dann zurückgewiesen, hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Das also die Vorgeschichte. Bitte erzählen Sie uns dann in eigenen Worten, warum es dann doch zu einem Prozess gegen Sie kam.
Naja, also Sie sagen das absolut richtig. Die Staatsanwaltschaft versucht immer wieder, mir Hitlergruß anzuhängen, wie auch vielen anderen Menschen in Deutschland. Also das sind immer wieder an den Haaren herbeigezogene Vorwürfe. Und in diesem Fall war das so, ich habe bei einer Veranstaltung, gerade bei dem Satz, also eine Corona-Veranstaltung, und ich habe gerade bei dem Satz, als ich gesagt habe, wir sind die AfD, wir sind die einzigen noch Demokraten in diesem Land, auch gestikuliert und in einer Mikrosekunde, wenn man das Video anhält, dann könnte man sagen, oh ja, da ist der rechte Arm irgendwie oben. Und deswegen hat die Staatsanwaltschaft dann versucht, mir ein Verfahren anzuhängen. Es hat niemand in der Menge damals so empfunden, auch die anwesenden Polizisten. Also niemand hat gesagt, ja, oh Gott, der Bistron macht einen Hitlergruß. Aber die Staatsanwaltschaft, die hat es versucht. Wir haben uns verteidigt damals mit Bildern von anderen Politikern. Angela Merkel, Bettina Wulff, Barack Obama und schlag mich durch, also vielen anderen. Die haben wir vorgelegt und haben gesagt, guck mal, also das könnte man dann gegen jeden machen, der keinen Hitlergruß macht. Aber wenn man das in einem entsprechenden Moment fotografiert, sieht das so ein bisschen so. Also das könnt ihr doch nicht machen. Und diese Argumentation ist das Gericht gefolgt und hat eben das Verfahren ja nicht mal eröffnet, weil ich gesagt habe, das ist offensichtlich kein Hitlergruß. So. Und wenige Wochen später hat mein Grafiker bei der Erstellung einer Collage eben die gleichen Bilder, mit denen wir uns damals erfolgreich verteidigt hatten, die hat er verwendet in einer Collage mit hier, wir winken zum Abschied für Herrn Melnik, ja, weil er wusste, das ist ja gerichtlich bestätigt, kein Hitlergruß, wenn Angela Merkel winkt. So war, und das ist auch veröffentlicht worden. Es ist sogar in der Bild-Zeitung dann übernommen worden. Diese Collage war ja sehr kontrovers, weil Bild-Zeitung auf der Seite von Melnik vor der Ukraine. Und es führte zu einer sehr starken öffentlichen Diskussion. Aber niemand kam auf die Idee, mir da die Verwendung von verbotenen Kennzeichen des Nationalsozialismus zu unterstellen. Erst mehr als ein Jahr später, oh Wunder, ausgerechnet in dem Moment, wo ich zum Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl gewählt wurde, also auf Platz 2 der EU-Liste, Da kam plötzlich die Staatsanwaltschaft München auf die glorreiche Idee, mir plötzlich nochmal einen Hitlergruß zu unterstellen, und zwar jetzt für die Verwendung der Bilder von Angela Merkel und Bettina Wulff. Die haben gesagt, ja, das ist aber Hitlergruß, Bistron, wenn er das macht, der macht das absichtlich und das muss verurteilt werden.
Für Sie ist das natürlich jetzt total logisch, dieses Urteil, und für all diejenigen, die zugehört haben, ist es auch irgendwie logisch, aber trotzdem, und jetzt kommen wir zum Prozess, wie hat denn das Gericht die Entscheidung begründet?
Nun ja, das Gericht ist absolut unserer Argumentation gefolgt. Das Gericht hat auch eingesehen, dass einfach Angela Merkel ist, die winkt, ja, und dass da niemand Hitlergruß macht. Also ich muss sagen, dieses Urteil ist ja absolut logisch und eigentlich ist eher bemerkenswert und erschreckend, dass wir überhaupt diese Interviews führen müssen, dass überhaupt solche Prozesse stattfinden. Und am schlimmsten ist, dass es überhaupt jemanden gab, der in der ersten Instanz das Urteil gesprochen hat, ich wäre schuldig. Also das muss eigentlich zum starken Nachdenken führen, auch in der Justiz. Denn wie gesagt, das ist eigentlich das sieht ein Blinder mit einem Krückstock, dass es keine Verherrlichung des Nationalsozialismus ist. Und in jedem normalen Rechtsstaat hätte es gar nicht ein Verfahren gegeben.
Deswegen auch die Frage, worum es bei dem Verfahren und bei, naja, den ganzen Aktivitäten juristischen gegen Sie im Kern eigentlich wirklich gegangen ist.
Also das ist nicht nur mein Fall, sondern das sind tausende Fälle, die wirklich in Deutschland in den letzten Monaten abgelaufen sind. Da kann man David Bendels nehmen, Herausgeber des Deutschlandkuriers, der wegen eines Meme auch erstmal verurteilt wurde, sogar zu 7 Monaten Gefängnis auf Bewährung. Ja, nur weil in seiner Zeitung Deutschlandkurier ein Meme veröffentlicht wurde mit Nancy Faeser, wo sie so ein Schild in der Hand hält, ich hasse Meinungsfreiheit. Das ist doch völlig absurd, so ein Urteil. Ja, oder der Rentner, der mit dem das berühmte Schwachkopf-Urteil gegen Robert Habeck, ja, und viele, viele anderen. Das sind Urteile, die zeigen, wie politisch manipuliert die Justiz mittlerweile ist, zu welchen Verfahren sich die politisch geführte Staatsanwaltschaft immer wieder missbrauchen lässt, ja, und dass solche Urteile gefällt werden, das ist wirklich bedenklich, denn die Justiz müsste unabhängig sein, die dürfte solche Sachen erstmal gar nicht machen.
Andererseits, jetzt nach diesem Urteil, welche Botschaft geht denn aus Ihrer Sicht von diesem Verfahren und von dem Ergebnis für andere Politiker, Journalisten und vor allem auch Internetnutzer oder Meme-Ersteller aus in sozialen Medien? Also welche Wirkung kann und wird dieses Urteil Ihrer Meinung nach haben?
Naja, hier waren sogar einige Menschen, die in ähnlichen Verfahren drinstecken, und für die ist das eine sehr große Hoffnung. Die sehen, der Rechtsstaat funktioniert noch, aber erst in der höheren Instanz. Also das Signal ist sehr eindeutig, sich nie unterkriegen lassen, nie nachgeben, immer weiter kämpfen, immer weiter prozessieren. Am Ende sitzen doch noch Richter, die Recht sprechen und die nicht eine politisch motivierte Verurteilung anstreben.
Nichtsdestotrotz muss man sich in Anführungszeichen damit massiv herumärgern. Und nicht jeder hat natürlich das Standing wie Sie, der es mittlerweile auch gewohnt ist, natürlich angegriffen zu werden, in den Clinch, vielleicht auch sogar mit dem Staat oder eben Gegnern, die aus der Deckung kommen, irgendwie zu haben. Deswegen, das ist ja für Leute, die nicht so stark in der Öffentlichkeit und in der Kritik stehen wie Sie, dann nochmal was ganz Besonderes, oder? Haben Sie irgendwie einen Tipp für die, weil das durch mehrere Instanzen durchzupeitschen und durchzukämpfen, ist ja eine psychische, aber auch finanzielle Belastung.
Ja, genau das ist es. Deswegen wird das auch gemacht. Schauen Sie, heute, da kann ich Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen. Bei der Ladung zu diesem Termin stand explizit drin, meine persönliche Anwesenheit ist nicht erforderlich. Ich bin deswegen nicht erschienen, nur mein Anwalt war im Gerichtssaal. Und in den ersten 3 Minuten hat die Richterin gesagt, so, Bistron ist nicht da, wir fällen jetzt ein Versäumnisurteil, weil er nicht da ist. Und dann ging es erstmal wirklich hoch hin und her. Und nur weil das hier bei mir eigentlich um die Ecke ist, ja, die haben mich dann angerufen und gesagt, klar, es ist in München, ich komme, bin gleich da, ist das Verfahren überhaupt dann mit einer Verhandlung hat sie stattgefunden. Ja? So, also hier wird mit allen Tricks gespielt und das ist für alle anderen, die betroffen sind, ein Signal, nochmal, sich nicht einschüchtern zu lassen durch die Verfahren, sich möglichst einen guten Anwalt zu suchen und sich zu verteidigen. Und vor allem nach den ersten Instanzen, wenn man verurteilt wird und dann überlegt, naja, komm, ich bin nicht vorbestraft und die Strafe, na dann zahle ich ein paar hundert Euro und dann habe ich Ruhe. Nein, nicht nachgeben. Nicht glauben, dass es ein Risiko ist, in die zweite Instanz zu gehen, sondern kämpfen bis zum Schluss. Am Ende gewinnt man und die Kosten muss dann auch die Gegenseite tragen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie Sie klingen, so zwischen den Zeilen, hören Sie sich auch sehr, sehr erleichtert und auch ein bisschen angefasst und mitgenommen an, aber doch sehr erleichtert. Auch Ihnen erstmal Glückwunsch zum Ausgang des Prozesses und bitte verzeihen Sie mir die natürlich halbwegs scherzhafte, aber dann doch irgendwie ernst gemeinte Frage. Sie hatten jetzt bereits 29 Hausdurchsuchungen. Da fragt man sich, welches Verhältnis haben Sie mittlerweile eigentlich gerade zum bayerischen Staat, auch zur bayerischen Justiz? Kennen Sie die Beamten oder Einsatzleiter schon mit Namen? Haben Sie schon eine neue Kaffeemaschine gekauft, um das nächste 10-köpfige Einsatzteam versorgen zu können? Spaß beiseite, aber was für ein Verhältnis bekommt man denn da im Laufe der Jahre und im Laufe der Erlebnisse mit dem Staat?
Na, ich mag die Jungs sehr gerne. Sie sortieren immer meine Socken sehr säuberlich. Also das ist mittlerweile sehr freundschaftliches Verhältnis. Man muss ja auch sagen, mit der zunehmenden Anzahl an Hausdurchsuchungen, man sieht das ja, die Polizisten, die das ausführen müssen, die haben da überhaupt keine Lust drauf. Die sehen, was für eine Farce das ist. Bloß das Problem nochmal, auch hier das Problem ist, die politisch angeleitete, die politisch geführte und die von der Politik missbrauchte Staatsanwaltschaft und Justiz. Ja, also in dem Verfahren um diese Hausdurchsuchung, als die Staatsanwälte und Polizisten das erste Mal angerückt sind in meinem Bundestagsbüro und mir den Durchsuchungsbeschluss vorgelegt haben, dann habe ich angefangen, den zu lesen und ich habe losgelacht. Ich konnte das nicht glauben, denn da stand drin, wörtlich, aufgrund von Presseberichten. Ja, und dann habe ich die angeguckt und gesagt, das meinen Sie nicht ernst, dass Sie hier eine Hausdurchsuchung machen in einem Bundestagsbüro eines Abgeordneten, ich meine Verfassungsorgan, aufgrund von irgendwelchen Presseberichten. Ja, und dann sagen, ja, das ist schwerwiegende Vorwürfe, da müssen wir dem nachgehen. Sagen, wissen Sie, und was stand in diesen Presseberichten dann inhaltlich drin? Da stand von irgendeiner tschechischen Zeitung mit 30.000 Auflage, vier anonyme Quellen haben uns bestätigt, sie haben irgendwas gehört. Ja. Verstehen Sie? Also das ist das Irre. Ja? Das sind die Verhältnisse, die wir hier kritisieren müssen. Das ist völlig entrückt, dass so etwas überhaupt passieren darf. Das ist selbstverständlich in unserem Rechtssystem hochgradig illegal. Ja? Diese Hausdurchsuchung, diese Verfolgung ist rechtswidrig. Und wenn Sie mich fragen, welches Verhältnis habe ich zu der bayerischen Justiz? Naja, wissen Sie, ich habe das seit 2017. 2017, das war das erste Mal, dass man sowas versucht hat. Das war auch genauso wie hier im Vorfeld einer Wahl. Da habe ich kandidiert für den Bundestag zum ersten Mal. Ich war bayerischer Landesvorsitzender. Und dann kamen die auch mit so einer Geschichte um die Ecke. Hier, Verfassungsschutz beobachtet ihn. Und außerdem hat er irgendwas auf Facebook gepostet und Hausdurchsuchung und, und. Ich habe geklagt, ich habe alles gewonnen. Der bayerischen Staatsregierung ist verboten worden, gerichtlich jemals wieder zu sagen, ich wäre vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Hausdurchsuchung wurde für illegal erklärt und so weiter und so fort. Ja, aber es hat leider dann keine praktische Auswirkung, denn obwohl diese Hausdurchsuchung für illegal erklärt wurde, passieren solche Hausdurchsuchungen immer wieder. Und das ist das wirklich Erschreckende. Das muss man dann auch international anprangern, dass in Deutschland Hausdurchsuchungen passieren wegen Facebook-Posts. Ja, an einem Tag, gerade neulich, wurden 160 Hausdurchsuchungen bundesweit durchgeführt bei Menschen, die irgendwas Regierungskritisches im Internet gepostet haben. Das ist eine Katastrophe.
Die Gedanken darüber kann sich jeder selber machen und zu Ende führen. Soweit Peter Bistron, Europa-AfD-Abgeordneter. Danke für Ihre Zeit und alles Gute Ihnen.
Ich danke ebenso.
Thank you. Sie hören 1820, unser Live-Abendjournal an diesem Donnerstag hier im Kontrafunk. Ein Berliner AfD-Kandidat will spontan zu einer kleinen Feier in den Bundestag, eingeladen von einem Bundestagsabgeordneten. Doch statt Häppchen und Politik-Talk heißt es plötzlich Stopp. Sicherheitskräfte erklären ihm, er sei eine Gefahr für das Haus. Keine Vorstrafen, keine konkrete Begründung, aber auch kein Zutritt. War das ein Sicherheitsvorgang wie jeder andere auch oder steckt politische Schikane dahinter? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Berliner AfD-Politiker Julian Adrath. Und er ist natürlich auch Kontrafunk-Kollege. Sie kennen ihn aus unserer Sendung Mann und Frau. Grüß dich, schönen guten Abend.
Ja, cool, dass ich hier sein darf. Danke, Gernot.
Nehmen uns mal mit an den gestrigen Abend. Was genau wolltest du im Bundestag?
Ja, also es war gar nichts Offizielles oder irgendwas Großes. Das war eine Geburtstagsparty. Und bei 159 AfD-Abgeordneten mittlerweile, da hat ja dann ab und an jemand Geburtstag. Und dann schließen die sich meistens zusammen und machen eine Flurparty, ne? Eine Art Sammelparty. Gestern waren das Peter Böhringer, Andreas Bleck, Michael Fehre, Rainer Rothfuss, Anna Rathert und Steffen Kotré, die da ihre Party hatten. Und ich wollte rumschauen und kam nicht rein. An der Pforte wurde ich abgewiesen. Ich habe dann, mich hat ein Abgeordneter aus Sachsen-Anhalt, der ist spontan runter, um mich raufzuholen. Ist halt was ganz Normales an und für sich. Ein Bundestagsabgeordneter kann einen Gast mit reinholen. Das war Thomas Korell. Und wir haben dann gewartet, ja, also man geht in diese Schleuse rein, zwei Türen zu zwei Seiten, ne, damit man so eine Sicherheitsstrecke hat, durch Sicherheitsglas uns gegenüber die Pförtner. Und nach 10 Minuten haben wir mal gefragt, so was ist denn los? Naja, Sicherheitsprüfung und dauert wohl ein bisschen länger, na gut, okay. Und dann nach weiteren 10 Minuten nochmal gefragt, was ist denn los? Wir können es Ihnen nicht sagen, kennen Sie auch so nicht. Sie rufen jetzt nochmal die Polizei an. Und nach 40 Minuten habe ich gesagt, so, jetzt geht ihr mal hoch, zurück zur Party. Ihr müsst nicht die ganze Zeit warten mit mir. Und dann haben wir die Pförtner gefragt, ist das okay, wenn dann die Sicherheitsprüfung durch ist? Könnt ihr dann wieder runterkommen, um mich dann hochzuholen? Ja, klar, wenn das denen passt, klar. Okay, habe ich also alleine weiter gewartet. Und nach 20 Minuten kam da die Polizei. Also wenn der als circa eine Stunde um war. Oh, das war so ein Polizist fürs Grobe, wie man sich so vorstellt. Ne? So ein richtig schwerer Polizist und einer ein bisschen kleiner, sag ich mal. Blonder, junger Mann. Und der meinte, nee, Herr Adrath, das wird heute nichts mit dem Bundestag. Und ich war natürlich überrascht. Und wieso, was ist da los? Naja, erklärt er mir, und ich zitiere jetzt tatsächlich, ich sei eine Gefahr für das Haus, stehe zu befürchten, dass ich mich nicht an die Hausordnung halten würde und dass ich eine Bedrohung der Sicherheit darstellen würde.
Nur mal kurz zur Zwischenfrage. Wie oft bist du denn schon im Bundestag gewesen?
Ja, das habe ich ihm auch gleich gesagt. Ich habe gesagt, wie kann das denn sein? Ich bin doch hier schon zig Male gewesen. Bestimmt 5, 10 Mal im halben Jahr oder mindestens im Jahr. Also regelmäßig war ich dort mal drinnen als Gast, so wie auch gestern. Und wie könnte das sein? Also ich sei ein völlig unbescholtener Bürger, habe ich gesagt. Und er meinte, okay, fand er dann auch so gefühlt ein bisschen komisch, habe ich gemerkt. Er meinte, okay, bitte gedulden Sie sich mal noch einen Moment, er telefoniert mal nochmal. Ist dann nochmal hinter die Scheibe und hat eine Weile telefoniert und kam wieder rein und sagt, nee, keine Chance. Tut ihm leid, kann er auch nichts machen. Das hat sein Chef so entschieden. Ich habe mir dann den Namen des Chefs geben lassen und den Dienstgrad, den hat er auch immer gleich genannt, auch seinen eigenen. Und dann haben wir uns verabschiedet und damit war die Party leider nicht gestern für mich stattfindend.
Okay, konntest du über Nacht mittlerweile schon ein bisschen mehr rausfinden? Also hat sich da irgendwie was ergeben? Gibt es da irgendwie einen tiefergehenderen Sinn oder gibt es irgendwie eine Begründung? Also lässt sich das, was da hinter der Scheibe und mit den Polizisten und dem Ordnungs- und Sicherheitsdienst passiert ist, lässt sich das jetzt irgendwie rekonstruieren, besser nachvollziehen?
Nee. Ich war heute zu einem Termin mit dem Fahrrad in Kreuzberg unterwegs und auf der Rückfahrt habe ich Frau von Storch angerufen und sie meinte, ja nee, das versuchen wir jetzt gleich nochmal, gleiche Stelle, gleiche Welle, kommen Sie vorbei und sie versucht mich reinzunehmen. Ich also wann war ich heute im Bundestag wieder? Gegen 10 war ich dort und das gleiche Prozedere, das man an und für sich kennt, man geht rein, man meldet sich an, man gibt den Ausweis ab und die checken mal kurz so den Background und hat es wieder gedauert und ging wieder eine halbe Stunde nichts, ehe dann es hieß, nö, kommt nicht rein. Und Frau von Storch meinte, nee, okay, jetzt warten wir aber auch auf die Polizei, die soll auch nochmal kommen, das wollen wir jetzt nochmal frisch serviert bekommen. Aber sie hat dann den leitenden Polizisten ans Telefon bekommen. Und der meinte, nö, das sagt er nicht, wie er zu dieser Einschätzung kommt. Er sagt auch nicht, auf was für der Grundlage oder was mir vorgeworfen wird. Er greift dabei drauf zurück auf Daten vom Bundeskriminalamt. Und seine Einschätzung ist halt seine Einschätzung. Und alles, was ich tun könne, beziehungsweise er war von Anfang an schon ziemlich auf den Schlips getreten, muss ich dazu sagen, weil er sagte, ja, der hat das jetzt schon wieder online verwertet, dass ich also gestern nicht in den Bundestag kam, dass ich das also gepostet hatte in den sozialen Medien. Das war auch schon nicht recht. Und er meinte dann zu Frau von Storch, ja, er würde ihr einen Link schicken zur Website vom Bundeskriminalamt. Und das solle sie dann an mich weiterleiten und dann soll ich da mal schauen und da könnte ich da irgendwie was beantragen oder Einblick beantragen, was da gegen mich vorliegt oder behauptet wird.
Und hast du keine Lust drauf gehabt oder hat sich da noch nichts oder gibt es einfach nichts?
Ich hatte noch keine Gelegenheit. Ich hatte da eine kleine Tochter zur Kita-Eingewöhnung Termin und jetzt sind wir schon hier. Und aber na klar, werden wir jetzt schauen, was dahinter steckt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das juristisch aufgearbeitet werden muss. Denn es ist ja an und für sich eine Ungeheuerlichkeit. Da steht ja immerhin noch dem deutschen Volke am Bundestag, dem ich mich ja zugehörig fühle. Und als unbescholtener Bürger, als Gast mitgenommen zu werden über einen Bundestagsabgeordneten, was gang und gäbe ist, dass das jetzt nicht mehr möglich sein soll. Oder ja, das ist doch schon sehr prüfbedürftig, sage ich mal.
Was lässt sich denn daraus ableiten? Also wenn gewissen Leuten aus nicht mal angegebenen Gründen einfach so der Weg ins Parlament, was auch immer die dort machen wollen, ob jetzt Party oder arbeiten, einfach so verwehrt wird.
Ja, ich sag mal, wirklich einer Demokratie unwürdig. Also das ist ja eigentlich das, was wir uns auf die Fahnen schreiben, dass wir transparent sind, dass wir offen sind, dass das Volk herrscht, dass das Volk einbezogen ist. Und wenn man dann so einer kalten Version der Macht begegnet, weil das ist es ja schlechthin, also dass man ohne Begründung, ohne tieferen Einblick, selbst auch jetzt hier mit prominenten Bundestagsabgeordneten der Opposition, da so abgewiesen wird, ohne eine wirkliche Info, auf irgendwelche Links verwiesen wird, über die man, sind wir ehrlich, auch nicht wirklich weiterkommen wird, oder dass es dann, weiß ich, Wochen oder wie lange dauern wird, das ist einer Demokratie unwürdig.
Hm. Können die denn eigentlich noch länger mauern? Oder sind die auch zum Beispiel der AfD oder dir gegenüber auskunfts- oder rechenschaftspflichtig? Oder können die tatsächlich, so wie das jetzt passiert ist, auch auf längere Zeit sagen, nö, da rücken wir nichts raus, das müssen sie schon selber rausfinden?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin kein Jurist. Ich kann das nicht abschließend beurteilen. Wir werden auf jeden Fall das versuchen. Natürlich wollen wir jetzt rausfinden, was da ist. Also da denke ich, gibt es jetzt auch von den Stellen, die jetzt versucht haben, mich reinzunehmen und auch von vielen Bundestagsabgeordneten, denke ich, ein Interesse, das doch bitte aufgeklärt zu wissen. Weil wenn es einen trifft, kann es jeden treffen. Ja? Und insofern trifft das uns ja dann auch irgendwie alle.
Weil die offensichtlich auch auf dein X- bzw. Twitter-Profil geguckt haben und sich darüber geärgert haben, Mensch, du hast den Fall sofort verwurstet, kann es natürlich auch sein, dass die Kollegen im Bundestag Kontrafunk hören. Deswegen, wenn du dem Verantwortlichen dort direkt eine Frage stellen könntest, die er jetzt hören muss, aber vielleicht noch nicht beantworten kann, welche wäre das?
Ja, das Haus zu öffnen und transparenter zu sein, weil so geht uns wirklich Vertrauen in der Bevölkerung verloren, Vertrauen in Institutionen. Und das ist etwas, was uns letztlich allen schadet.
Sagt Kontrafunk-Kollege Julian Adrath. Lieber Julian, vielen Dank für deine Zeit, deine Ausführungen und alles Gute. Schönen Abend.
Ganz lieben Dank, Gernot. Ciao.
Liebe Hörer, das war die heutige Abendsendung 1820 hier im Kontrafunk. Es geht natürlich Schlag auf Schlag bei uns weiter. Auch morgen informieren wir Sie akkurat mit sehr aktuellen Themen. Zum Beispiel bei Kontrafunk aktuell morgen die Themen: Belgien plant Verstaatlichung von Atomkraftwerken. Es gibt ein neues Verfahren gegen die Ärztin Dr. Bianca Witschel und die rumänische Regierung ist gestürzt. Wenn Sie jetzt im Anschluss dranbleiben möchten, um 20.05 Uhr kommt die Sendung Unter Freunden. Und da stellt sich die Frage, wann haben wir aufgehört, wirklich irgendwo zu sein? In Unter Freunden trifft Bernard Lassan den Autor Volker Mohr. Und es geht um mehr als Architektur. Es geht um Verlust, um Entfremdung und die Frage, was von uns bleibt, wenn Orte ihre Seele verlieren. Ich darf mich jetzt für heute bei der 1820-Mannschaft bedanken, und zwar an Katharina Schmieder geht mein Dank. Sie hatte die redaktionelle Leitung. Technik und Produktion hatte Jörg Reinke. Nachrichten Marcel Jopper. Ich bin Gernot Donowski. Danke auch an Sie, liebe Hörer. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut.